Herzlich willkommen bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Unser Thema: Ehe wir uns trennen, mein Ehepartner, mein bester Freund. Ich begrüße dazu den Paar-, Erziehungs- und Konfliktberater Dr. Albert Wunsch. Grüß Gott, Herr Wunsch.
Ja, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Dr. Wunsch, ich verführe noch ein bisschen ins Thema ein. Ehepartner sind Liebespartner oder sollten es sein? Zumindest werden Beziehungen gestartet und Ehen geschlossen, weil sich zwei Liebende gefunden haben. Partnerschaftliche Liebe ist wandelbar und in vielen Fällen verändert sich zum Beispiel das anfängliche Verliebtsein in Vertrauen, Treue und in Freundschaft. Bei einem Freund oder einer Freundin kann man sein, wie man ist. Man kann Sorgen und Freuden miteinander teilen und sich aufeinander verlassen. Wohl den Ehepaaren, die ihre Beziehung auch als Freundschaft erfahren. Wie die Liebe ist auch die Freundschaft, aber doch auch ein vielfältiger Begriff, dem wir heute auf den Grund gehen wollen. Freundschaft ist etwas sehr Schönes, aber sie ist auch verwundbar und zerbrechlich. Und wir wollen schauen, wie es ist, wenn der Ehepartner dann zum besten Freund oder zur besten Freundin wird. Und was das für das Paar selbst, wie auch für seine Umwelt bedeuten kann. Albert Wunsch, Sie sind promovierter Erziehungswissenschaftler, Sie sind Paar- und Konfliktberater, wie auch Hochschuldozent und Buchautor. Zwei Ihrer Erfolgsbücher sind zum Beispiel Boxenstopp für Paare, an welcher Schraube Sie drehen können, damit Ihre Beziehung rund läuft. Das zweite Buch, das ich erwähnen möchte, Mit mir selbst zum stabilen Ich, Resilienz als Basis der Persönlichkeitsbildung. Dr. Wunsch, wir wollen heute über Freundschaft in der Ehe sprechen. Da denke ich, macht es Sinn, zunächst einmal das bisschen näher anzuschauen. Was ist eigentlich Freundschaft? Wer ist ein Freund oder eine Freundin?
Eine ganz einfache und gleichzeitig auch eine ganz schwierige Frage. Ich gehe davon aus, dass sich Freundschaft erst im Rückblick als solche bezeichnen lässt. Das heißt, ich gehe einen Kontakt ein, ich lerne einen Menschen kennen. Ich bin gerade hier in Österreich im Urlaub. Ich habe Menschen kennengelernt, habe sie angesprochen und auf einmal merkt man, dass eine gewisse Resonanz da ist und dann kommt was. Und von einem Menschen, der jetzt in der Woche mit uns hier zusammen in der Pension gelebt hat, da haben wir auf einmal gestern Morgen ein Zettelchen an der Windschutzscheibe gefunden. Da stand drauf, ich fand den Kontakt sehr schön. Wenn Sie mal in Holland sind, Sie sind herzlich eingeladen. Ja, dann kann man sehen, dass aus kleinen Dingen, die man von sich gibt, vom Lebensstil, aber auch in der Aufmerksamkeit dem anderen gegenüber, Grundlagen legt, die nachher Stück für Stück auf einmal eine gewisse Stabilität haben. Ähnlich wie der erste Stein für ein Haus noch keine Grundmauer darstellt. Aber wenn man viele Steine legt, in einem guten Verbund legt und gut abstützt, dann hat man nachher ein Fundament, auf dem dann ein Haus gebaut werden kann, auf dem eine Freundschaft entstehen kann und dann eben auch eine große Stabilität hat, für weiter existieren zu können. Und das Tolle bei der Freundschaft ist, dass da aus meinen Erfahrungen her weniger Erwartungen damit verbunden sind, was der andere alles zu bieten hat, sondern eigentlich bringen beide ihre Dinge ein, beide Seiten, und nach einer Zeit merkt man, oh, das ist aber doch eine gewisse Stabilität, die da entstanden ist. Und wenn ich nochmal das Beispiel des Hausbaus nehme, ich bin jetzt gerade hier in Alpen, wo viele Häuser noch ja einfach Stein auf Stein, fast manchmal ohne Zement und Hütten gebaut worden sind. Wenn ich also jetzt an einer Mauer 3 oder 4 Kubikmeter Steine angeschleppt habe und der andere einen halben Kubikmeter und zwischendurch im Smartphone rumgefuchtelt hat, um dann eine moderne Version zu nehmen, dann wird da keine Beziehung entstehen können im Sinne von, oh, wir könnten was gemeinsam schaffen, sondern es ist zu viel Unterschiedlichkeit, dass ich sage, ach komm, lass es oder ich mache ein neues Projekt. Bei der Liebe, da geht es schon ein bisschen anders vor. Da sind eine Reihe von Dingen im Bereich der Erotik, die auch Erwartungen in Gang setzen und Hoffnungen in Gang setzen, die bei der Freundschaft raus sind. Insoweit ist die Freundschaft in einer gewissen Weise noch grundlegender und beständiger als unsere romantische Liebesbeziehung. Und von da können wir heute auch in der Sendung mal gut nachhören, was das eine mit dem anderen zu tun hat, wo Synergien entstehen und wo eventuell auch Probleme entstehen auf dem Hintergrund eines falschen Partnerschaftsverständnisses.
Ich habe mal ein schönes Buch gelesen, da ging es um die 4 Sprachen der Liebe. Eines war natürlich die Amoritas, die wirklich die erotische Liebe, auch der Eros. Und dann aber die Philia, die freundschaftliche Liebe. Und um diese soll es heute eben gehen in dieser Sendung. Dr. Wunsch, Sie haben ja angesprochen, man begegnet einem, man wird freundlich begegnet und es macht einen großen Unterschied. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal in einer neuen Wohnung angekommen war, vor der Haustür geparkt hatte ich auch einen Zettel am Fenster, so wie Sie jetzt einen Zettel gefunden haben. Auf diesem Zettel stand, wo zur Hölle parken Sie Ihr Auto? Das war ja nicht freundlich.
Der Beginner.
Ja. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja, wie man es heißt, wie wir es kennen aus dem Film Casablanca. Also, das ist, so kann es auch gehen, aber es ist natürlich so, wir haben heute diesen Begriff Freundschaft, Freunde. Wir kennen das von den sozialen Medien. Da ist man dann ganz schnell mal ein Freund, weil man einfach den Kontakt teilt. Ist das schon Freundschaft, wenn man einfach so einen sozialen Status hat, ich bin mit dir in Kontakt? Da wird doch etwas vorgegaukelt, dass Freunde ja einfach mal Kontaktpartner sind, aber das sind ja noch keine Freunde, oder?
Kontakt gehört zur Freundschaft, aber Kontakt ist nicht die alleinige Basis von Freundschaft. Denn wenn man jeden Tag mal dreimal WhatsApp-Kontakt hat, hat das natürlich nichts über die Freundschaft als Aussagenebene. Aber man kann testen, ob über solche Kontakte Freundschaft wechseln kann oder gewachsen ist. Ich brauche nur meine, was weiß ich hier, Facebook-Freundinnen und Freunde zu informieren, dass ich morgen umziehe oder, wie ich gerade heute Morgen gelesen habe, in Bischofshosen der halbe Ort einen halben Meter unter Wasser stand und dann sage, liebe Freunde, ich habe das Haus voll Wasser. Ich fände es toll, wenn möglichst viele mit Stiefeln und so weiter vorbeikämen und am besten auch noch ein Kehrblech und Besen, um mir helfen. Und wenn dann einer kommt, ist schön, wenn dann fünf kommen, ist sehr schön. Aber sehr wahrscheinlich wird gar keiner kommen, weil da eben, in dem Augenblick, wo die Herausforderung da ist, wo der Einsatz über das Oberflächliche hinaus erforderlich ist, da wird man sehr schnell feststellen, ob man Freund hat oder nicht. Und es kann sogar auch sein, dass jemand mit Schippe und Stiefeln da steht, wo man selber gedacht hat, wie, der, die, nee, kann nicht sein. Das heißt, in dem Augenblick, wo Herausforderungssituationen anstehen, wo Verantwortung für den anderen erforderlich ist, wo Aufgaben für andere zu erbringen sind, da kristallisiert sich heraus, ob ein lockerer Kontakt oder auch ein intensiver Kontakt eine Tragfähigkeit hat oder nicht. Manchmal ist es in der eigenen Familie so, da wo man ja denkt, da ist auch eine gute Freundschaftsbeziehung und eine soziale Beziehung und dass wenn man da ein Problem hat, dann kommen auf einmal einzelne Geschwister gar nicht, während wenn man eine Väter hat und eine Einladung ausspricht, da kommen ganz viele. Also im Grunde wird Freundschaft von der Substanz her deutlich, wie man auf Herausforderungssituationen reagiert, ob man für den anderen da ist, ob man dann auch ein Stück Empathiefähigkeit hat, um zu merken, was dem anderen gut tut, was fehlt. Denn wenn man laufende Meter fragen muss, ist auch nicht so gut. Und da haben sich in bestimmten bei vielen Menschen Freundschaften herausgebildet, die manchmal 30, 50 Jahre einen Bestand haben. Wo wir heute in der Sendung nochmal darauf achten müssen, es gibt ja heute einen Begriff von guten Freunden und der beste Freund oder die beste Freundin und gute Freundin. Da werden manchmal mit dem Guten auch so ein paar andere Assoziationen in Verbindung gebracht, wo wir dann aufpassen müssen, dass nicht jeder, der sagt, ich habe eine gute Freundin, dasselbe dann meint. Da müssen wir dann in der, ja, manchmal eben nochmal ein bisschen genauer hinschauen, was meint der, die andere wirklich. Ich meine auf jeden Fall innerhalb der Sendung, wenn ich von guter Freundin, von guten Freundinnen spreche, dass da eine Basis über Jahre am besten gewachsen ist und die eine Reihe von Herausforderungssituationen überstanden hat, vielleicht auch Herausforderungen von Krankheit, von Tod, aber auch von ganz banalen Dingen. Der eine ist arbeitslos geworden und die anderen haben sich gekümmert. Im Grunde geht es immer um das Kümmern um den anderen, um die Fähigkeit, für einen anderen auch da zu sein, in diesem Sinne, wie ich es gerade beschrieben habe.
Also in so Situationen, die wo andere wahrscheinlich sagen würde, na, das reicht mir jetzt oder mir wird das zu viel, dass man da sich überwinden kann. Und also man verspricht sich auch, ich will dich lieben, achten und ehren, in guten wie in schlechten Tagen. Ich höre da auch raus, diese Bibelstelle, den anderen höher zu achten als sich selber und die Bedürfnisse und Wünsche des anderen auch mal über die eigenen zu stellen. Das könnte für mich Freundschaft in der Ehe sein.
Auf jeden Fall. Und das Beispiel mit den guten oder weniger guten Tagen gibt es ja nicht nur innerhalb der Freundschaft, sondern gibt es in der Geschäftswelt genauso. Wenn mein Unternehmen in eine Schräglage geraten ist, dann ist es auch eine ungute Zeit. Und von daher müsste dann eben auch der Elan da sein, diese überstehen zu wollen. Und da sind wir natürlich auch beim Elan des Überstehens und beim Elan des Einbringens bei einer Thematik, die gar nichts mit Freundschaft und Ehe zu tun hat, aber da eine große Auswirkung hat. Denn wenn Kinder nicht von Kindesbeinen an auch in einer gewissen Weise gelernt haben, sich einzubringen, nicht gelernt haben, Kräfte zu entwickeln, Durchhaltevermögen zu entwickeln, wie wollen die nachher als 20-, 30-, 40-Jährige durchhalten können? Ich habe hier jetzt auch bei Wanderungen in den Alpen festgestellt, dass 3-jährige, 4-jährige Kinder mit dem Kinderwagen geschoben werden, dass sie getragen werden. Dann habe ich mich gefragt, die Bauern hier würden es nicht machen. Die würden sagen, die Beine sind dafür da, dass es selber lernt. Aber wo wollen diese Menschen, die nie erfahren haben, dass auch mal ein Muskelkater entsteht, die eine Blase, jetzt beim Wandern bleiben, eine Blase an den Füßen bekommen haben, die keine Blessuren erlitten haben, die nicht mal sehr hungrig waren, sehr klatschenass waren, sehr durstig waren, wo einfach die Aufgabe darin bestand, auch mit dieser schwierigen Situation umzugehen. Wie wollen die als 30-, 40-Jährige mit schwierigen Situationen umgehen? Und deshalb hängt ganz vieles von der Kraft, die nachher einzubringen ist, davon ab, wie Kinder auch groß wurden, welche Vorbilder sie hatten. Und ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen hier ein 7-jähriges Mädel, die mit dem Großvater wohl zur Alm hochging. Hat man hier noch selten, aber auf jeden Fall hier in der Ecke gibt es noch Almen, die bewirtschaftet sind und wo dann eben auch entsprechender Wander- oder Fußgängerverkehr notwendig ist. Ja, die bewegt sich ganz anders, weil sie halt von Kindesbeinen an gelernt hat. Laufen gehört dazu, sich anstrengen gehört dazu und mit dem Großvater auf die Arme gehen gehört dazu und das ist alles eine Einheit. Aber wenn ich dann Menschen aus der Großstadt sehe, ich kann sie noch nicht mal den Vorwurf machen. Sie haben es ja nicht gelernt, die Eltern haben sie nicht beigebracht. Das Thema Verwöhnung haben wir auch in der Sendung schon häufiger behandelt. Das sind die Voraussetzungen, dass nachher dann die Kraft, ob in der Freundschaft oder in der Ehe fehlt und dann auch da, wo Kraft notwendig wäre, einfach ein Nicht ist. Und vielleicht will der Einzelne dann noch ja noch aufgrund seiner Mangelsituation selber bedauert werden, obwohl offiziell anstehen würde. Ja, Beispiel eben Keller leer scheppen oder Möbel richten oder nasse Sachen auf die Straße stellen.
Wenn man sich befreundet, oft ist es ja so, man entdeckt Ähnlichkeiten. Sie haben das Wandern angesprochen oder den Fußball. Oder Kino, da gibt es so Möglichkeiten, wo man sich dann befreundet. Und in der Ehe kommt man, denke ich mal, auch über die Liebe, so in die Freundschaft mehr und mehr rein. Und dann merkt man, dass man doch unterschiedlich ist. Und es ist natürlich so in der Ehe, Sie haben auch gesagt, man bringt einiges schon von der eigenen Familiengeschichte mit. Wenn man jetzt mit jemandem so locker befreundet ist und merkt, okay, doch mit dem kann ich ja nicht wirklich, ja, dann hört man halt die Freundschaft wieder auf oder man meldet sich nicht mehr und so weiter. Aber mit dem Ehepartner geht es ja nicht. Da ist ja, man hat ja schon etwas etabliert. Wie ist es, wenn man jetzt in der Ehe merkt, ich will eigentlich mit meinem Ehepartner befreundet sein, aber der ist so anders als ich. Der tickt völlig anders, der redet anders, der versteht mich nicht oder so. Solche Sachen, die dann so in den Kopf kommen.
Ja, auf der einen Seite ist unser halbes Leben darauf aufgebaut, die Andersartigkeit aufzunehmen, als Zugewinn zu betrachten, aber meistens in der Dosierung, wie ich es dann auch gerne haben möchte. Also ich möchte zwar in die Berge, aber ich möchte nicht laufen. Und wenn ich das auf die Partnerschaft übertrage, heißt das, die Ähnlichkeiten sind eine gute Voraussetzung für was gemeinsam zu machen, aber die Unterschiede geben eigentlich die Würze. Keiner fährt in den Urlaub, um im Urlaub das zu erfahren, was er zu Hause hat. Das heißt also, der Unterschied ist die Herausforderung. Trotz alledem sagt die Trägheit, aber es wäre ja schön, wenn man auch, wie es ja auch in Mallorca gibt, ein deutsches Lokal mit deutscher Sprache und mit deutschem Essen hätte. Das heißt, die Ähnlichkeit ist oft das, was die Menschen wollen, aber was sie brauchen, um wachsen zu können, ist die Unterschiedlichkeit. Und wenn Paare in diese Situation reinkommen, dass sie im Anfang, ja, wir haben beide den gleichen Filmgeschmack, meistens ist es nicht der Fall, aber man sagt es ja halt dann so, war ja auch alles nett und im guten Rahmen. Und wenn dann die Unterschiede deutlich werden, würde ja erst die eigentliche Herausforderung darin bestehen, diese Unterschiede nicht zu bedauern, sondern erstmals als positive Herausforderung zu nutzen, um dann anschließend auch durch diese Unterschiede zu wachsen. Ich habe jetzt noch zuletzt mit einem verheirateten Paar gesprochen, was also Urlaubspläne hatte. Ja, wir können uns nicht einigen. Wenn mein Mann, der ist ein Radfahrer, der möchte am liebsten, was weiß ich, nehmen wir wieder die tolle Insel Mallorca, mit dem Fahrrad über Mallorca fahren und ich möchte am Strand liegen, aber dann haben wir ja nicht gemeinsam Urlaub. Dann habe ich die Frage gestellt, ja, wie wichtig ist Ihnen denn die Gemeinsamkeit? Ja, sehr wichtig, ja, sage ich, und wo wird das deutlich? Ja, wie, wo wird das denn deutlich, wenn der eine will das, der andere will das? Ja, sage ich, wenn man nur bei dem Punkt, der will das bleiben, wird nicht die Gemeinsamkeit deutlich, wird auch nicht das Bemühen um die Gemeinsamkeit deutlich. Sie haben doch die Möglichkeit, die Möglichkeit, sich miteinander abzustimmen, sondern okay, dann machen wir heute mal einen Radfahrtag mit dem Ehemann, du bist schneller als ich, nicht so rasant, oder ich kriege ein E-Bike, um auszugleichen, und morgen machen wir mal einen Badetag. Oder man macht halbe Tage und ergänzt sich, und das Tolle, was eben alle Menschen dann auch erfahren ist, dass wenn man das, was der andere sehr gerne macht, aber man eigentlich selber gar nicht so gerne macht oder meint es nicht gerne machen zu können oder zu wollen, dass man dann auf einmal auch daran Freude empfindet, weil man ja dann eben auch merkt, der Partner freut sich, also nehmen wir, haben eben Fußball gesagt, der Partner freut sich, boah, meine Frau geht mal mit zum Fußball, ist doch eigentlich ihr Antithema, und meine Freunde beim Fußball kann sie alle nicht leiden. In dem Augenblick, wo aber die Frau mitgeht, hat er eine tolle Aussage im Sinne von, boah, sie macht es wohl eigentlich um meinetwillen, also den Fußball, der Fußball ist es nicht, der Freund ist um meinetwillen. Und okay, das gibt dann auch die Kraft, sondern okay, dann gehe ich morgen auch mal mit ihr in das und das um ihretwillen. Weil gleichzeitig, habe ich zigmal bestätigt bekommen, haben beide Seiten auch anschließend einen Zugewinn. Denn die Frau wird feststellen, gut, dass der Ball rund ist und dass da 22 Leute hinter einem Ball her sind und den ins gegnerische Tor kriegen wollen, das wusste ich. Aber welche Feinheiten dabei sind, welche Spannungen entstehen können, das wird erst dann deutlich, wenn ich mich ein Stückchen stärker reinfinde. Und da wird auf einmal auch deutlich, dass die angeblichen Saufkumpanen, die nichts anderes als blöde Fußballwitze kennen oder auch Frauenwitze kennen und Saufen kennen, dass die auf den ersten Blick schon mal so wirken. Aber wenn man auf einmal im Regen im Stadion ist und dann einer von diesen Freunden auf einmal sagt, Mensch, du bist doch zum ersten Mal da, komm, kriegst du meinen Schirm, bei mir ist egal, dann merkt man auf einmal, auch diese Freunde sind nicht so, wie ich sie bisher im Blick hatte. Und dann hat sich für beide Seiten eine positive Erweiterung der Sicht ergeben und für beide Seiten auch eine neue Erfahrung miteinander. Und irgendwann hat mir mal ein Mann, aber auch genauso schon oft eine Frau gesagt, wenn ich mit mir selbst verheiratet wäre, es wäre ein Graus. Ich bin eigentlich unausstehlich. Eigentlich müsste ich dankbar dafür sein, dass ein anderer mit mir aushält. Gut, muss nicht so dramatisch beschrieben sein, aber die Unterschiedlichkeit ist auf jeden Fall das, was dem Ganzen ja die Herausforderung auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite die Wurst und die Kraft gibt. Und für etwas naturwissenschaftlich denkende Menschen sage ich immer, in der Steckdose ist auf der einen Seite nichts, nennen wir Null, und auf der anderen Seite viel, nennen wir Plus. Aus der Spannung zwischen diesen beiden Polen ergibt sich, dass wir im Augenblick telefonieren können, ergibt sich, dass wir Licht haben, dass wir waschen können und so weiter. Eine Seite alleine, es wäre nichts. Also jede Partnerschaft, jede Freundschaft hat zwei Pole, Null und Eins, Plus und Minus, welches Plus und Minus ist egal, aber die dazwischen entstehende Spannung, die zu nutzen, nicht darüber zu jammern, das ist doch die große Herausforderung und gleichzeitig auch die Chance, Leben zu gestalten.
Sagt Dr. Albert Wunsch, er ist Erziehungswissenschaftler, Paar- und Konfliktberater, und wir sprechen mit ihm heute hier in der Lebenshilfe über das Thema Freundschaft in der Ehe. Und wir hören gleich ein bisschen Musik und danach sprechen wir mit Dr. Wunsch ja über dieses Thema. Was ist denn, wie kann es sein, dass der Ehepartner der beste Freund oder die beste Freundin ist? Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Am Mikrofon für Sie ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Paar-, Erziehungs- und Konfliktberater und er ist uns aus Österreich zugeschaltet. Dr. Wunsch, vielen Dank für diese Zeit, die Sie sich nehmen für unsere Sendung zum Thema Ehe wir uns trennen. Mein Ehepartner, mein bester Freund. So, mit Fragezeichen haben wir das formuliert. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was macht Freundschaft in der Ehe aus? Jetzt würde ich das gerne vertiefen, Dr. Wunsch. Der beste Freund, die beste Freundin, kann das der Ehepartner? Soll das der Ehepartner sein? Ist es nicht besser, einen besten Freund, eine beste Freundin außerhalb der Ehe zu haben?
Ich würde in diesem Zusammenhang klar sagen, beides. Es gibt eine beste Freundin, einen besten Freund, der außerhalb der Ehe ein unwahrscheinlich toller Wegbegleiter sein kann, mit dem man vielleicht auch Dinge anspricht, die in der Ehe nicht so ganz einfach anzusprechen sind. Aber es gibt Elemente, die auch eben auf den Ehepartner, die Ehepartnerin übertragbar sind. Und ich habe mir im Vorfeld der Sendung so eine Reihe von Gedanken gemacht, was denn in der Freundschaft drinsteckt, was manchmal in der Ehe nicht so ganz drinsteckt und bin da zu einer Reihe von Punkten gekommen, wo man sehen kann, welche Kraft aus der Freundschaft heraus entsteht. Also einmal habe ich den Eindruck, dass der Erwartungsanspruch an einen Freund, an eine Freundin geringer ist. Ich glaube nicht, dass wenn jemand den ganzen Tag gearbeitet hat und sich abends mit der besten Freundin, dem besten Freund trifft, die Erwartungshaltung hat, dass der andere für die Abendgestaltung zuständig ist. In der Ehe ist das häufig so. Mindestens auf dem Hintergrund der Konfliktberatungen, die ich durchgeführt habe. Das heißt, es war ein anstrengender Tag. Und wenn man ja die Ehe hat, und die Ehe ist ja irgendwie was ganz Tolles, und das hat man auch gehört, und die ewige Liebe und so weiter, findet ganz viel Projektion auf den anderen statt. So, als wenn Ehe heißt, Ehe ist, wenn der andere für mich sorgt. Und das ist in der Freundschaft wesentlich weniger ausgeprägt. Bei einer Freundschaft merkt man viel eher, das geht dem anderen auf den Keks oder das war gut. Man hat noch eine größere Abstimmung, weil ja auch die Verbindlichkeit der lebenslangen Ehe in der Freundschaft so nicht drinsteckt. Die Freundschaft ist zwar nach dem gleichen Strickmuster aufgebaut, aber es gibt keinen Start, wo es drin steht, so und ihr dürft, müsst, wollt jetzt bis zum Lebensende zusammen leben. Das ist auch übrigens ein Punkt, wo deshalb manche Paare, die mir gesagt haben, wir wollen nicht heiraten, sagen, die Ehe hat so einen negativen Aspekt, dass einer sich versorgt, seinsmäßig den anderen verlässt. Und die Freundschaft ist dann noch dynamischer. Da muss man jeden Tag nachsteuern oder man merkt, es wird schräg. Innerhalb der Ehe muss man genauso jeden Tag nachsteuern. Aber das scheinen manche, vor allem die jüngeren Menschen, nicht mehr so zu sehen. Und wie gesagt, die Erwartungshaltung scheint mir geringer in der Freundschaft zu sein und ausgewogen, als es oft in der Erwartung ist. Ein anderer Bereich ist auch, der in beiden Fällen da ist, aber vielleicht in der Freundschaft nochmal ein Stück auch intensiver gesehen wird, so dieser Rundumblick. Es gibt ja Menschen, die starren immer am besten heute aufs Smartphone oder vor sich auf den Weg und sehen links und rechts nicht. Und in der Freundschaft ist man noch ein Stück offener für das, was links und rechts existiert. Und damit ist automatisch auch eine größere Bereicherung für diese Wanderung, für diesen Lebensweg, für diesen Freundschaftskontakt da. Und man hat auch noch ein Stückchen mehr Sorge. Hat es dir wirklich heute gefallen? Weil die Freundschaft ist ja nicht irgendwie geregelt. Sie ist zerbrechlicher. Sie ist, sie hat einige Stabilisierungsmerkmale nicht, die einen wache halten. Und wie gesagt, junge Leute sagen, wir wollen deshalb nicht heiraten, weil wir wach bleiben wollen, weil wir uns nicht in so ein Versorgungsschiff hineinbewegen wollen. Ich habe jahrelang Ehevorbereitungskurse gemacht und habe dann festgestellt, dass die meisten der jungen Leute meinten, Ehe ist, man setzt sich in einen Zug und fährt durch schöne Landschaften. Aber wer für den Kraftstoff zuständig ist, bei der E-Mobilität der Strom, wer für den Lokführer zuständig ist, wer dafür zuständig ist, dass alle Lager der Waggons geschmiert werden müssen, die Kupplungen entstanden sind, da macht man sich wenig Sorge. Man setzt sich in den Zug rein. Und da wir auch in der sogenannten romantischen Ehe und der romantischen Liebe so viele Idealvorstellungen da reingepackt haben, müssen die ja dann auch entsprechend erfüllt werden. Man weiß zwar nicht von wem, aber sie sollen erfüllt werden. Und als ich gestern noch hier in so einem Andenkenladen im Ort eine Karte gesehen habe zur Ehe, wir wünschen euch von allem das Beste. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich kein guter Ehewunsch. Ich würde zwar nicht schreiben, wir wünschen dir von allem das Beste, aber einmal gibt es das Beste nicht, das macht schon irre. Wo ist denn das Beste? Und zum Zweiten, wenn ich das einem wünsche, ich würde einem für die Ehe wünschen, ein riesen Kraftpaket, um die verschiedensten Herausforderungen im negativen wie im positiven Sinne bestehen zu können. Auch ein Lottogewinn kann eine Herausforderung sein, um nicht daran kirre zu werden, genauso gut ein Rauswurf auf der Firma oder das Zerstören eines Hauses durch ein Unwetter. Immer geht es darum, die Dynamik aufzugreifen und miteinander dafür zu sorgen, dass die Beziehung im Lot bleibt. Und da habe ich die Einschätzung, wenn wir diese Elemente aus der Freundschaft, die ja eigentlich etwas brüchiger ist, weil jeden Tag kann der Freund, die Freundin sagen, das war jetzt genug, ich schmeiße hin, diese Behutsamkeit, um diesen Punkt nicht entstehen zu lassen, wenn wir die intensiver in die Ehe reinholen würden, hätten wir eine tolle Verbindung, dass wir nicht nur romantische Erwartungen haben, erotisch überzogene Erwartungen haben, Dienstleistungserwartungen haben, einer ist für den anderen da, ja, ist ja schön, wenn das ausgeglichen passiert, aber etwas mehr Sensibilität, um zu merken, ist das denn wirklich so ausgewogen? Und da sind wir bei dem Thema vom Geben und Nehmen, was für eine Beziehung in der Ehe, aber auch in der Freundschaft gleichermaßen wichtig ist, auch in einem ganz schwierigen Punkt, den ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr erläutern möchte, welche Probleme es im Zusammenhang Geben und Nehmen nur alleine gibt. In der Freundschaft und dann natürlich genauso gut auch in der Ehe.
Wenn Sie das jetzt so schildern, Dr. Wunsch, fällt mir so ein Begriff als Konzept für die Ehe, würde ich sagen, Ehe ist Freunde fürs Leben sein. Und wenn man das vermitteln könnte, auch jungen Leuten, die sagen, oh, ich gehe mal in so eine Beziehung rein und ich heirate halt mal aus romantischen Gefühlen. Wenn Sie wissen, Sie wollen eigentlich Freunde fürs Leben sein, würden Sie vielleicht anders in diese Ehe reingehen?
Ja, genau. Also eine Freundschaft ist brüchiger. Und die Brüchigkeit hält uns wach. Wenn ich ein Trinkglas in der Hand habe von meiner Großmutter, auch dünn, ganz filigran geschliffen, da gehe ich mit diesem Glas anders um, als wenn ich da so ein 0,15 Glas aus irgendeiner tatsächlich Großglas herstelle. Das kann man fast fallen lassen und da passiert nichts mit. Und an die Ehe gehen wir mittlerweile so ein bisschen ran, wie an das grobschlächtige Glas. Man kann dem anderen noch schon mal auf die Füße treten. Man kann noch dreimal über das von ihr meinetwegen gekochte Frühstücksei hinwegsehen und einfach so, das ist ja selbstverständlich, ich mache ja auch mein selbstverständlich, ich bringe mein Geld oder mache auch was. Nein, diese Sensibilität, jeden Tag neu in den Blick zu nehmen, was könnte heute diese Beziehung bereichern und genauso in den Blick zu nehmen und was könnte heute diese Beziehung schädigen, tangieren, ihr nicht gut tun. Und wenn wir das auf den Ehealltag übertragen würden, wo wir uns ja eigentlich in so einer Art Sicherheit bewegen, so bis dass der Tod uns scheidet, da würde dieses sich ja auf den anderen nicht verlassen, ist nicht das richtige Wort, sich vom anderen bedienen zu lassen, den anderen machen zu lassen, würde weniger werden, weil wir stärker in den Blick nehmen würden, dass jeder Tag die Chance hat, einmal auf dem Status von gestern wieder zu sein, aber gleichzeitig auch noch die Chance hat, noch ein Ticken mehr zu erfahren. Und das Ticken mehr ist in der Regel immer mit Mühe, mit Einfühlung, mit Ideen, mit Kreativität verbunden. Und das bringt eigentlich die Wurzel. Kochen kann jeder irgendwie Kartoffeln, aber es gibt Leute, deren Kartoffeln total anders schmecken, weil eben eine Reihe von kleinen Gewürzelementen beim Kochvorgang, beim Wasser zusammen sind, irgendwie sind sie anders und die machen die Wurzel des Lebens aus, die machen die Wurzel einer Freundschaft aus und die Erwartung, der andere hat in Anführungszeichen für mich da zu sein, macht alles kaputt.
Den Ehepartner zum Freund zu haben, haben wir jetzt gehört, ist wichtig, was es alles auch bedeuten kann. Und wenn ich dann sage, zum besten Freund, zur besten Freundin zu haben, den Ehepartner, da merkt man, da funktioniert das, dass man sich wirklich, dass man alles teilt, dass der andere nicht wegläuft, wenn es Probleme gibt, dass man zueinander steht. Solche Dinge, die bei Freundschaft eben wichtig sind, dass man auch versucht, einander zu verstehen, dass man mal über den eigenen Schatten springt, dass man vielleicht doch mal als Frau auf ein Fußballspiel mitgeht oder als Mann auf den Flohmarkt. Solche Dinge, um auch um dem Partner eine Freude zu machen, dass man auch versucht, mal wirklich aufeinander zu hören. All diese Dinge können dann dazu führen, dass der Ehepartner zum besten Freund, zur besten Freundin wird. Und Herr Wunsch, ich habe noch da eine Frage, wenn ist es, ja, aber könnte es nicht auch eine Gefahr sein, dass man sich dann so ein bisschen ausschließlich, also exklusiv wird? Ich teile alles einfach mit meinem Ehepartner und mit meinen anderen Freunden, mit meiner ganzen Umwelt sonst umherum. Ja, da mache ich einfach Smalltalk und ja, mache meine Sportsachen, aber ich habe niemanden mehr, mit dem ich mich sonst austausche. Das wäre doch sicher ein Straßengraben.
Das wäre massiv schwierig und daneben. Also einmal wissen sehr wahrscheinlich alle aus ihrer eigenen Erfahrung heraus, dass eine Freundschaft, die meinetwegen auch auf Ehe hintendiert, sich erstmal sehr exklusiv hält. Das ist zwar nicht gut, aber es ist meist so. Ein junges Pärchen zieht sich zurück, braucht die Zeit für sich selbst, sagt auf einmal, ach nee, meine Freunde, meine Freundinnen, die sind ja alle ganz anders, die brauche ich nicht mehr. Wenn das für ein halbes Jahr oder für ein Jahr ist, schwamm drüber, okay, erledigt. Aber auf Dauer braucht man immer auch eine ganze Menge anderer Menschen. Also Menge heißt jetzt nicht Hunderte, aber 3, 5, 8, die schon in dem nächsten Umfeld sind und die auch in einer Belastungssituation von mir vielleicht auch unterschiedlich ansprechbar sind. Das heißt, den einen kann ich mehr für Gespräche gewinnen, den anderen für handfeste Dinge. Der dritte ist, was weiß ich, Finanzjongleur und kann mir sagen, wie ich aus einer schwierigen finanziellen Lage rauskommen kann. Menschen, die nahe sind, aber nicht so nahe, dass sie eben den Exklusivanspruch für sich haben wollen oder ich ihn ihm gebe. Und diese sind tangierend und wahrscheinlich wichtig. Mir fällt gerade ein Bild ein, die gotischen Kirchen waren eine unwahrscheinliche Schwierigkeit, die zu bauen, weil die oben alle vom Dach so belastet wurden, dass sie auseinandergedrückt wurden. Dann hat man von außen Stützbögen dran gebaut, um eben die eigentliche Hauptkirche zu stützen. Die romanischen Kirchen haben das nicht. Das heißt also, je filigraner etwas ist, je mehr braucht es auch die Stütze von außen und dann kann die Stütze eben eine finanzielle Stütze sein, eine Finanzfreunde, eine technische Stütze sein, die alle aber eins gemeinsam haben, über das Spezielle, über die Finanzen, die Technik oder was auch immer hinausgehend, eben auch in einer Beziehung zu diesem Menschen stehen zu wollen und machen dann in der Regel die Erfahrung, dass dieser Mensch für ihn selbst eine ähnliche Funktion übernimmt. Also von daher dieses in sich zurückziehen, wir machen unser privates Ding, wir zahlen alles, die sind im Grunde, wenn wir beim Zahlen bleiben, sehr schnell in der Situation sich ausgeteilt haben, dass da ein Leerlauf entsteht. Und ich habe zuletzt mal eine ganz tolle Erfahrung gemacht, da hat ein Paar übrigens auf dem Hintergrund der Sendung von Radio Horeb aus Thüringen sich bei mir gemeldet und hat gesagt, Herr Wunsch, können wir bei Ihnen noch ein Wochenende buchen? Dann habe ich gesagt, brennt's? Und da sagt sie, eigentlich nicht. Ich sage, ja, was ist denn der Grund? Er sagte, wir möchten nicht haben, dass es bald brennt. Ich sage, ein bisschen mehr vielleicht doch. Er sagte, wir haben beide festgestellt, dass bei uns so eine Alltäglichkeit, aber so eine raue Alltäglichkeit eingekehrt ist, die wir anfangs nicht hatten. Das heißt, der Alltag hat sich nicht verändert, aber der Umgang. Und wir haben festgestellt, dass so eine gewisse Herbheit oder anders eine gewisse Lieblosigkeit im Umgang haben. Also in den Anfangsjahren der Ehe haben wir gesagt, guten Morgen, Schatz, wie hast du geschlafen? Dann haben wir gesagt, ach, du hast ja schon ein Ei gemacht, ist ja schön. Ach, du hast ja auch schon die Sachen auf den Tisch gestellt, die ich auch schon mal gerne esse. Ach ja, stimmt, heute haben wir Sonntag, hast mir einen Stuten auf den Tisch gelegt. Irgendwelche Kleinigkeiten, die sagt, die passieren nach wie vor, aber wir reagieren zum Teil nicht mehr darauf. Es ist einfach so eine Kühlheit, ja, es ist ja alles selbstverständlich und das möchten wir nicht. Dann haben wir ein Wochenende bei mir intensiv nur die beiden ihre verschiedenen Dinge aufgearbeitet, also besprochen. Dann haben wir gesagt, wo kommt das her? Wo kommt dieser Denkansatz her? Wo kommt der Verhaltensansatz her? Da sind wir natürlich angekommen in der frühen Kindheit, in die Modelle der elterlichen Ehe, in Modellen, die von Freunden wie dort Ehe und Beziehung gelebt wird, beziehungsweise wie man es von außen sieht. Und haben mir nach, und die Frau hat mir dann 14 Tage oder Wochen später zurückgemeldet, das ist unwahrscheinlich gut getan hat, wirklich so eine Art Auffrischung des Blickes. Die Blickmöglichkeiten sind ja noch vorhanden, man wird ja nicht trübe in den Augen im Rauf einer Beziehung. Aber sie wirken, als wenn so eine Trübheit reinkommt. Auf jeden Fall reagiert man nicht mehr auf die Details. Und das macht natürlich wirklich zu einer betrübten Stimmung. Und irgendwann sagt man dann so, Wir haben 60 Jahre ausgehalten miteinander und das Ganze nennt man dann entsprechend 60-jährige Hochzeitstag. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel kann nur sein, eben in dieser Ruhsamkeit jeden Tag neu miteinander umzugehen. Und da ich aus meinem privaten Umfeld in der letzten Zeit zwei Todesfälle gehabt habe, kann ich auch immer nur den Tod als die ultimativste Aufforderung alle Menschen, die in Partnerschaft leben, betrachten. Der Tod als die Aufforderung, wie lebst du, wie lebe ich? Das nimmt nicht die Schrecke und die Trauer, aber es bringt nochmal eine ganz neue Perspektive ein an die, die weiterleben, dass sie sagen, boah, wenn ich morgen sterben würde, was würde ich am ehesten denken, was ich hätte anders gemacht? Oder wenn ich wüsste, ich hätte noch ein halbes Jahr zu leben, was würde ich unbedingt machen wollen? Wenn wir diese beiden Gedanken, kann man nicht jeden Tag machen, ist vielleicht zu düster, aber wenigstens in der Regelmäßigkeit immer wieder in unser Leben reinholen, dann würden wir unser Leben so bereichern, dass anschließend sehr wahrscheinlich auch, meine Hoffnung auf jeden Fall, das Sterben etwas einfacher wird, wenn wir dann ein erfüllteres Leben gehabt hätten. Und diese Gedanken machen sich ganz wenige Freundschaftspaare und auch ganz wenige Ehepaare. Man lebt im Trott, aber wenn wir schon den Trott hervorheben, leben die Ehepaare häufig stärker im Trott als die Freundschaftspaare, weil da diese anderen eben beschriebenen Dinge in einer etwas umfangreicheren Wirkung deutlich werden.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie jetzt, die Sie uns hören, ziemlich ins Nachdenken kommen, vielleicht über diesen Alltagstrott oder über so eine Situation, die Dr. Wunsch gerade beschrieben hat, wenn dann jemand aus dem familiären Kreis stirbt, was das auslösen kann. Und ich hoffe, Sie sind ermutigt, vielleicht auch auf Ihre Ehe hin, da ein paar Gedanken zu machen, auch vielleicht da vielleicht einen Erfrischungskurs zu besuchen. Solche Dinge wären ja auch vielleicht eine schöne Anregung. Auch wie dieses Ehepaar, das dann gesagt hat, wir würden gerne mal intensivere Zeit haben. Da gibt's ja diverse Möglichkeiten. Unser Thema hier in der Lebenshilfe ist, ehe wir uns trennen, mein Ehepartner, mein bester Freund. Und wir können jetzt gerne auch mit Ihnen ins Gespräch kommen, beziehungsweise Sie mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Paar- und Konfliktberater, er ist Erziehungswissenschaftler und er spricht mit Ihnen gerne über dieses Thema, mein Ehepartner, mein bester Freund, Freundschaft in der Ehe. Was sind Ihre Fragen dazu? Was sind Ihre Anmerkungen? Die Telefonnummer ist die 089 517 008 008. Was sind Ihre Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema, mein Ehepartner, mein bester Freund? 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Radio Horeb Leben mit Gott. Sie hören die Lebenshilfe hier mit Bruder Klose und mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Paar-, Erziehungs- und Konfliktberater und er steht Ihnen nun zur Verfügung für Ihre Fragen zu diesem Thema Freundschaft in der Ehe. Mein Ehepartner, mein bester Freund. Zögern Sie nicht anzurufen. Freilich können Sie auch nach der Sendung mit Dr. Wunsch persönlich ins Gespräch kommen, beziehungsweise mit einem von unserem Kompetenzteam. Darf ich schon darauf hinweisen, nachher gibt es die Möglichkeit, ganz persönlich auch unter vier Ohren sozusagen, oder das sind dann zwei Ohren, jeweils ein Ohr am Telefonhörer, Entschuldigung, dass ich dieses Bild gerade im Kopf habe, dass Sie da mit einem unserem Kompetenzteam persönlich ins Gespräch kommen. Aber jetzt ist die Möglichkeit auch für die Sendung natürlich noch, dass wir live in der Sendung einfach ein paar Dinge ansprechen, die die Sendung auch ja vertiefen, bereichern können. Kann der Ehepartner, soll der Ehepartner der beste Freund, die beste Freundin sein? Das wollen wir gerne von Ihnen wissen. Und die Telefonnummer für diese Sendung ist die 089 517 008 008. Ihre Fragen an Dr. Albert Wunsch zu diesem Thema, mein Ehepartner, mein bester Freund, 089 517 008 008. Und diese Nummer hat Herr Sendlinger aus Landshut gewählt. Ich grüße Sie, Herr Sendlinger.
Ja, grüß Gott, ich bin die Frau
Sendlinger. Frau Sendlinger, Entschuldigung.
Grüß Gott, grüß Gott, Herr Klose. Ist sehr anregend. Ja, ich wollte sagen, ja, wir sind über 40 Jahre jetzt verheiratet, aber die Zahl spielt ja keine Rolle eigentlich. Ich wollte sagen, es gab, wie wir jung verheiratet waren und Kinder hatten, gab es bei uns in der Diözese einen Kur, so Wochenenden, Ehe weiterbauen. Und das hat uns ganz, ganz viel gebracht. Also wir haben da jedes Mal so gute Anregungen bekommen. Es waren unterschiedliche Referenten, manche ja, haben uns halt mehr angesprochen, manche weniger, aber trotzdem ist da immer viel hängen geblieben. Also gerade in Bezug darauf, dass man diese Routine nicht so dass man das nicht so einschleifen lässt. Und aber jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind und ja, jetzt bin ich ganz wenig so, wo man teilnehmen könnte oder so Anregungen. Da gibt es dann nur von der Diözese ja 40 Jahre, 50 Jahre Jubiläumsfeiern. Aber inhaltlich, also das hätte ich mir manchmal einfach dann mehr wünschen. Ja, das wollte ich einfach sagen.
Vielen Dank, Frau Sendlinger.
Sagen. Ja.
Sehr, sehr gerne. Und das kann ich natürlich bestätigen. Man kriegt dann Angebote, wo man sich vielleicht nochmal segnen lassen kann oder eine Feier machen. Aber sagen wir mal so inhaltlich wertvolle Anregungen, noch vielleicht Seminare ja. oder sowas.
Was
da gibt es natürlich vielleicht doch eine ganze Menge.
Das,
halt die Frage stellen wir gerne an unseren Referenten, Dr. Albert Wunsch. Herr Wunsch.
Ja, ich lege dann auf, gell? Ja. Wieder Herrn
Dr. Dankeschön. Wunsch, was wäre Ihre Empfehlung, wenn man jetzt sagt, ich möchte meine Ehe auffrischen? Wie soll man da an was rankommen?
Also erstmal, man muss ja Frau Sendlinger sagen, dass es ein unwahrscheinlich toller Hinweis war. Schade ist, dass Ehe und Familie in Kirche immer noch sehr stark als Familie gesehen wird und man dann also für die jungen Paare was macht, das ist gut. Aber dass eine Partnerschaft in dem Augenblick, wo die Kinder aus dem Haus gehen, in eine unwahrscheinlich ja, neue Situation kommt, manchmal auch in eine massive Schräglage kommt, weil meistens mit diesem Alter, wo die Kinder aus dem Haus gehen, auch verbunden ist, dass große berufliche Umstellungen anstehen, ein paar Jahre später kann die Verrentung anstehen. Das heißt, das ist für eine Ehe mindestens eine so große Herausforderung, wie wenn man von der Zweisamkeit auf einmal drei oder vier Kinder in der Familie hat. Und da wäre wirklich ein Loch, wo, wenn jetzt irgendwelche Bischöfe oder Vertreter von Bistümer mithören, sie unwahrscheinlich hingreifen sollten und zuhören sollten. Denn wir haben im Augenblick in Kirche ein Klima, was durch Themen beherrscht wird, die restlos daneben sind, die ich noch nicht mal hier erwähnen möchte, aber die so der Kirche schaden, dass da, wo jetzt gerade das von Frau Sendlinger angesprochene Thema eine unwahrscheinliche Chance wäre, einzusteigen. Mein Buch Boxenstopp für Paare ist eigentlich genau auf diesem Hintergrund entstanden, dass in dem Augenblick, wo ich feststellte, die Kinder sind aus dem Haus, in vielen Partnerschaften in Anführungszeichen tote Hose existierte. Das heißt, man hat kein Thema mehr, wer das Kind von A nach B zur Schule fährt. Man hat kein Thema mehr, wer zum Elternsprechtag geht. Selbst die Abi-Feier oder die Abschlussfeier von der Schule ist vorbei. Ja, und dann ist auf einmal zwischen den Ehepartnern, die im Grunde über viele Jahre nur noch als Familienpartner existierten, im logistischen Sinne, im organisatorischen Sinne, im finanziellen Sinne, ist auf einmal fast kein Thema mehr. Und diese Zeit oder diesen Abschnitt, diesen neuen Abschnitt zu nutzen, ist ja vielleicht auch eine über diese Sendung hinausgehende massive Aufforderung. Denn ich habe es vielen Paaren gesagt, wenn man 60, 65 wird, da kann man nicht sagen, so ähnlich wie bei der Verrentung, ja, die paar Jahre bis zum Sarg kriegen wir noch hin. Das ist ein fast komplett neuer Lebensabschnitt mit neuen Herausforderungen wie Krankheit, mit neuen Herausforderungen wie Eigentümlichkeit, mit neuen Herausforderungen, mit viel mehr Zeit miteinander verbringen dürfen können müssen. Und von Kreuzfahrt zu Kreuzfahrt sich zu häscheln und von Urlaub zu Urlaub sich zu häscheln, das kann es nicht sein. Also nochmal eine richtige Neubesinnung zu machen, wie will ich ab 50, als 50, 60-Jähriger ab diesem Alter meine vor mir statistisch gesehen 20, 30, 40 Jahre leben und was fehlt mir, um das leben zu können, was bräuchte ich, um das besser zu können und was müsste ich vielleicht massiv in den Blick nehmen, damit diese bisherigen, ich sag mal, Altlasten sich nicht noch auswachsen. Also einmal ganz wichtiger Hinweis, ich kann Ihnen leider nicht sagen, in welchen Bistümern es jetzt da Seminare gibt. Es gibt sicherlich solche. Das Beste ist, beim bischöflichen Ordinariat mal nachzuhören, wer sowas macht. Alle Bistümer haben ein Referat für Ehe und Familie. Und dass man dann eben mal die Familie ein bisschen rauslässt und die Ehe nach vorne gibt. Jetzt aber im Sinne der gealterten und gereiften Ehe, um eben diese 30, 40 Jahre, die man ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder aus dem Haus sind und sich auch bei einem selber ganz viel ändert, nochmal in den Blick zu nehmen und fast so eine Art neue Vorbereitungsseminar zu machen für diese Lebensphase. Das kann ich wärmstens empfehlen. Gut, dieses Paar aus Düren hat es gemacht. Ich habe hier so eine andere Paare, die es auch bei mir machen. Aber ich will nicht sagen, das muss man bei mir machen. Denn wenn man es mit anderen Paaren gemeinsam macht, ist es oft noch viel fruchtbringender und erfrischender und schöner Austausch. Wenn Sie 3 oder 5 Paare haben, mit denen Sie es machen können, wenn Sie sich bei Ihrem Pfarrer sagen, Sie würden sowas machen, die möchten dann vom Bistum oder von dem Dekanat aus die entsprechenden Voraussetzungen schaffen. Das wäre auch eine Anregungsmöglichkeit, in die sogenannten Familienbildungsstätten heranzutreten, die ja nicht nur die junge Familie im Blick haben, haben sie zwar verstärkt, sondern eben auch die die älter gewordenen Menschen aus den Familien, die dann eben meistens als Ehepartner kommen, dann wiederum stärker in den Blick zu nehmen.
Damit es eben nicht passiert, wie es tatsächlich heute stattfindet, Ehepaare nach 30, 40 Jahren trennen sie sich dann doch und finden gegen den Lebensabend nur mal jeder für sich alleine, vielleicht in einer neuen Beziehung, dass so etwas vielleicht nicht passieren muss, dass man, wie Sie sagen, Dr. Wunsch, da nochmal Eheseminare besucht, sich auf den neuen Lebensabschnitt einstellt. Dafür ist auch heute diese Sendung da zum Thema Ehe wir uns trennen, mein Ehepartner, mein bester Freund. Unsere Leitungen laufen heiß. Ich begrüße als nächstes den Herrn Gietfried aus Mannheim. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe zu dem Thema, weil es halt mit zunehmender Ehedauer oft nicht so klappt, von einem Bekannten gehört, dass Ehe eine Abkürzung sei aus dem Lateinischen für errare, human.
Ich weiß nicht, ob es so verstanden wurde. Errare humanum est, also Irren ist menschlich, ja?
Genau.
Und was meinen Sie damit, wenn man sich geirrt hat, was macht man dann, Herr Gietfried?
Also wie gesagt, der Ausdruck ist nicht auf meinem Mist gewachsen, der ist mir jetzt halt nur im Zusammenhang mit Ihrem Thema da wieder in den Sinn gekommen, ja.
Okay. Das gebe ich gerne an Dr. Wunsch weiter, Herr Gietfried, vielen Dank, Herr Wunsch, wenn man in der Ehe merkt, ich habe mich geirrt, es ist vielleicht auch so, es muss ja nicht der große Irrtum sein, der grundlegende Irrtum, sondern ich habe mich vielleicht in bestimmten Dingen geirrt. Das ist vielleicht noch was anderes, aber sagen wir mal so, dieses Grundlegende ist natürlich jetzt schon nochmal ein anderes Thema, weil es jetzt um das Gesamtpaket geht, aber bei Freunden ist es ja auch so, da ist ja auch der Irrtum, ja, Sie haben davon gesprochen, dass Freundschaft etwas ausmacht, dass sie eben auch zerbrechlich ist, dass sie gepflegt werden soll. Wenn man jetzt dieses Kurzwort nimmt, Ehe, also errare humanum est, was würden Sie da empfehlen?
Also einmal finde ich es schön, dass man so einem Thema eben auch einen spaßigen Aspekt einbringt. Und ich glaube, der größte Irrtum ist, dass wir irgendwo meinen, dass es irgendwo ohne Irrtum und Probleme gibt. Das ist, glaube ich, der größte Irrtum. Also da liegt nicht im Partner, sondern in einem selbst. Und die anderen Irrtümer, die liegen meistens auch in mir selbst. Denn die Irrtümer, diese Paare, von denen ich eben sprach in der Ehevorbereitungsseminaren, die also dachten, man setzt sich in den Zug rein und man macht sich wenig Gedanken, wie der Zug läuft und wer der Zugführer ist, in welche Richtung, der Hauptsache es rollt und ist gut. Das ist auch ein großer Irrtum, der hoffentlich schnell behoben wird. Und die kleinen Irrtümer, aber ich wusste gar nicht, dass sie das und das nicht oder er das und das möchte, ja, die habe ich immer, wie eben schon beschrieben, die Möglichkeit, sie als Bereicherung aufzunehmen, nicht als Irrtum, sondern als Unkenntnis. Irrtum hat ja so ein bisschen was Schräges an sich, aber die Unkenntnis zu haben, dass der Dietfried aus Mannheim das und das so und so meint, ist ja was anderes, als wenn ich sage, ich gehe mit dem Aspekt des Irrtums schon daran. Partnerschaften leben aus der Unterschiedlichkeit der Menschen. Ich erinnere nochmal an das Strombeispiel mit Plus und Minus. Freundschaften leben aus dieser Unterschiedlichkeit. Und wenn ich die Unterschiedlichkeit eben in einer Intensität spüre, dass ich denke, es ist für mich nicht gut, dann muss ich eben überprüfen, ob da irgendwie ich selber in meinen Erwartungen zu hoch lag oder der andere in seinen Erwartungen zu dominant war. Und dann kann man ja mal fragen, was gibt es noch eine weitere Möglichkeit? Und angenommen, ich hätte mich geirrt, was hättest du mir geraten? Also der Irrtum als Möglichkeit der situativen unguten Entwicklung ist ein tolles Bild, aber die Frage ist eben, wie man damit umgeht. Und als ich hier in Wanderweg zuletzt gelaufen bin und auf einmal den Eindruck hatte, ich glaube, das ist ein Holzweg oder ein Arbeiterweg, der irgendwo aufhört. Ja, wenn man es früh merkt, dann läuft man ein paar Meter zurück, hat man sich halt geirrt. Wenn man es zu spät merkt, muss man schauen, wie man mit dem Irrtum klarkommt, dann wieder querfeldein eingehen oder Navigkarte einschalten oder ich weiß nicht was. Also Irrtümer sind eigentlich die Dinge, die einen am Leben halten, die einen ins Denken bringen, ins tiefere Nachdenken führen und die einen so beweglich halten, wieder um auf den richtigen Weg zu kommen. Und insoweit ist es ein schönes Bild, dass auch die Ehe ein Irrtum ist. Das ganze Leben ist durch Irrtümer durchsetzt. Und wenn wir die schaffen, sind wir nachher in der Lage, mögliche Irrtümer schon relativ früh zu erkennen. Und andere, naja, da machen wir halt wiederum ein paar ungute Erfahrungen und haben da was dazugelernt. Denn wir können ja bis zum letzten Atemzug immer noch lernen.
Vielen Dank, Herr Gietfried. Schöne Grüße nach Mannheim. Unser Thema in der Lebenshilfe, mein Ehepartner, mein 21. bester Freund. Jetzt begrüße 23. ich eine Hörerin. Ich grüße Sie.
Ja, ein Mönch hat ein Buch geschrieben mit jemand anders, das heißt Wellness, Fitness und Spiritualität. Herr, das Spektrum wird nicht mehr aufgelegt. Wieso? Weil ich also im Schwimmbad sehr viel beobachte. Wenn man das kurz fassen will, ein aktuelles Ding. Also, wenn ein Ehepaar mit zwei Körben erscheint, dann finde ich das eigentlich gut, dass man ja auch sagen muss, bis hierhin. Oder eben eine Mitschwimmerin, die sagt den Satz, die Konkurrenz schläft nicht. Also sie hat jetzt ihr Geschäft verkauft und achtet auf ihre Aussehen auch, weil sie für den Mann sie will die Beziehung erhalten natürlich. Und mir das Liebste eigentlich eine Freundin, die... Ja, der ich das so andeutete und die sagte, das war mit meinem Mann überhaupt nicht so erforderlich. Also die ist auch nicht schlampig oder so, aber überhaupt nicht. Aber da war die Zuverlässigkeit der Beziehung eigentlich immer da. Und die hat mir auch sehr, sehr nett mal, als der Mann noch lebte, gesagt, ja, wir haben eine Freundin gehabt, die haben wir dann, die wollte nicht mehr kommen, weil diese glückliche Familie, das ging ihr etwas zu weit. Das war zu schmerzlich für sie. Das war vielleicht jetzt zu lang, wenn noch andere warten. Entschuldigung, ja.
Nee, finde es. Vielen Dank für den Anruf. Das sind sehr wertvolle Anregungen jetzt dabei gewesen. Ich nehme mal den zentralen Punkt für mich mit. Also jede Beziehung ist natürlich unterschiedlich und wirkt auch unterschiedlich auf die Umwelt. Aber es ist ganz wichtig, so diese Eigenart der eigenen Ehe zu entdecken und dementsprechend zu pflegen. In dem Fall auch im Schwimmbad so praktische Dinge anzuwenden. Ich gebe es gerne den Punkt weiter an Dr. Wunsch.
Also einmal die Aussage, die Konkurrenz schläft nicht, wird nicht gemacht kurz vorm Konkurs, sondern die macht man normalerweise, um gar nicht erst in die Konkursschiene rein zu geraten. Also toller Hinweis, es gibt andere Männer und andere Frauen, die so attraktiv sind, dass sie auch nach 10, 20, 30-jähriger Ehe einen Attraktivitätsstand haben könnten, der gewisse Gedanken oder Begehrlichkeiten entstehen lässt. Das ist auch gar nicht tragisch, weil dadurch die Menschen noch feststellen, an sich selber feststellen, ich lebe noch. Wie man damit umgeht, ist eine ganz andere Sache. Und wenn nicht Mann und Frau füreinander weiter auch eine gewisse Attraktivität, das muss nicht unbedingt eine äußerliche oder Schönheitsattraktivität sein, das kann genauso gut die Attraktivität des Gedankenaustauschs, die Intensität von Gesprächen, die Attraktivität des Sehens und des Beachtens, des Beobachtens sein. Wenn wir den Gedanken, die Konkurrenz schläft nicht, ist aus dem Geschäftswelt heraus, aber umgekehrt formuliert, wenn ich nicht jeden Tag, ganz anderes Bild, aber ein sehr schönes, die Blume gieße und auch schaue, ob irgendwelche Dinge dran sind, die man vielleicht noch durch eine Spezialbehandlung wie Blattläuse oder sonst was bearbeiten muss, dann geht sie kaputt. Ich mache es nicht, weil die Konkurrenz schläft nicht, sondern ich mache es, um das, was einmal in starker Blüte war, möglichst lange in diesem Stadium zu halten, beziehungsweise wenn man mit der Blume bleibt, eben, dass die Frucht eben auch so ist, dass so eine neue Blüte daraus entstehen kann. Also diesen Prozess zu sehen. Und dass es Menschen gibt, die da weniger Notwendigkeit sehen, kann sein. Ich bin da ein bisschen kritisch, ob es wirklich dann mehr eine abgestumpfte Gewohnheit ist, wo man sagt, es geht auch so. Aber der andere Punkt, ich kann eine Beziehung in Anführungszeichen nicht aushalten als Zuschauer, als Begleiter, als Freund, Freundin, weil sie zu intensiv ist, zu glücklich ist, zu weit von meiner entfernt ist. Es ist sehr nachvollziehbar, wenn Menschen mitbekommen, dass es Familien heute noch gibt, die nicht in Erbstreitigkeiten geraten, die sich gegenseitig helfen, dann kommt schon fast, habt ihr zu häufig Schnulzfernsehen gesehen, dass ihr euch daran angelehnt habt. Das heißt, es bekommt schon fast einen Negativ-Touch, das, was eigentlich eine positive Wirkung haben muss. Wenn also die Frau, die jetzt meint, wenn da diese Nähe oder dieses Harmonischsein nicht aushalten konnte, ja, kann sein, sie hätte was dafür tun können, dass es bei ihr auch harmonischer ist, dann hätte vielleicht der Ehemann auch mit dazugehört. Die anderen Menschen bieten uns immer Modelle. Sie bieten die Möglichkeit, uns daran zu orientieren, was aus diesem Modell heraus für mein Leben bedeutsam sein könnte. Und wenn ich mir das rausnehme, das ist das Schöne, klausche den anderen nicht, sondern ich vermehre eine bestimmte Grundhaltung. Und die Vermehrung von positiven Grundhaltungen ist das, was unsere Gesellschaft, wenn wir sie überhaupt als lebensfähig betrachten, am Leben erhält.
Das ist, denke ich, ein schöner Schlussgedanke, das auch nochmal auf die gesellschaftliche Ebene zu heben. Denn wir wollen Hoffnung machen für die Ehen, dass sie sich eben nicht trennen müssen, ob nach ein paar Ehejahren oder auch nach 30 oder 40 Ehejahren. Es ist immer möglich, sich wieder zu finden. Und vielleicht kann auch gerade die Freundschaft in der Ehe ein zentraler Schlüssel sein. Das war diese Idee für diese Sendung, dass der Ehepartner dann vielleicht sogar tatsächlich der beste Freund, die beste Freundin ist. Und ich hoffe, wir haben das ein bisschen näher bringen können. Ich bedanke mich natürlich bei Ihnen, Dr. Wunsch, und bei unseren Hörern und Hörern, die auch angerufen haben. Ein paar wollten noch rein, aber haben es nicht mehr geschafft. Wir werden jetzt einfach zum Ende der Sendung kommen. Ich möchte noch ein bisschen Info loswerden. Wenn Sie mehr Informationen über diese Sendung oder die Bücher von Dr. Albert Wunsch haben möchten, ein Buch, wie er gesagt heißt, Boxenstopp für Paare, auf horib.org können Sie im Programm zu dieser Sendung den Infobutton anklicken. Das wäre die Möglichkeit, horib.org, im Programm die Sendung anklicken auf Info. Oder Sie wenden sich an unseren Hörerservice mit der Telefonnummer 08328 921 110. 08328 921 110. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, vielleicht auch als Tipp an andere weitergeben wollen, wir wiederholen die Sendung in unserem Nachprogramm heute um 23 Uhr. Dazu stellen wir sie zum Nachhören in die Mediathek auf horib.org oder in dem Podcast auf unserer Radio Horib App. Sie finden sie dort unter der Rubrik Ehe wir uns trennen. Das Thema war mein Ehepartner, mein bester Freund. Oder Sie bestellen sich eine CD beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer 08328 921 110. Soviel als Serviceinformation. Dr. Albert Wunsch, vielen Dank für unser Gespräch.
Ja, und ich hoffe, dass viele Hörerinnen und Hörer gute Anregungen fanden.
Ja, und Ihnen noch schöne Tage in Österreich. Das Wetter soll wieder besser werden und dass man dann noch mal schön rausgehen kann in die Natur. Allen, die gerade durch diese Unwetter gelitten haben, wünschen wir natürlich auch alles Gute. Und vielen Dank, Dr. Wunsch, gerne für das nächste Mal. Das war jetzt die Lebenshilfe heute zum Thema Ehe wir uns trennen. Mein Ehepartner, mein bester Freund. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Bodo Klose.